Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Ich nehme an, dass ihr diesen Spruch schon irgendwann mal gehört habt. Und wenn ich so zurückdenke, so in Kindheitstage, dann habe ich so das Gefühl, das ist ein ganz wichtiger Moment, wenn ein Kind das erste Mal sagen kann, ich will das oder ich will das nicht. Wir verbinden damit so Eigenständigkeit. Ja, das Thema, das wir heute haben, ist der Wille. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf unser Gespräch miteinander. Und natürlich geht es ja darum, was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema? Und ich habe mir ein paar Texte hier aufgeschrieben. Die wollte ich gerne mal mit euch anschauen. Und zwar fange ich an mit Psalm 119. Psalm 119 ist ja ein Psalm, der längste Psalm, den es überhaupt gibt in der Bibel. Und das ist so ein Loblied auf das Gesetz oder auf das Wort Gottes. Und mir ist aufgefallen, dass in diesem Psalm sehr häufig die Formulierung vorkommt, ich will. Also Vers 34 zum Beispiel, ich will dein Gesetz bewahren. Kommt jetzt ganz darauf an, welche Übersetzung. Ich habe jetzt hier die Elberfelder genommen. Oder Vers 44, halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig. Oder Vers 48, über deine Ordnungen will ich nachdenken. Oder Vers 73, ich will deine Gebote lernen. Oder 115, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines Gottes halten. Das heißt also, hier wird zum Ausdruck gebracht, ich will, ich entscheide mich dafür. Das ist mein Wille. Und dann habe ich aber 3. Mose 30 gelesen. Und das ist ja so die Rede des Mose an das Volk, so die große Abschiedsrede. Und da steht bei mir die Überschrift in der Lutherbibel, die Wahl zwischen Leben und Tod.
5. Mose 30.
5. Mose 30, ja. 5. Mose 30, genau. 5. Mose 30. Und da sagt er hier in Vers 15, siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, dein Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen, seine Gebote, seine Ordnung, seine Rechtsbestimmung zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und dann Vers 17, wenn aber dein Herz sich abwendet und du nicht gehorchst und du dich verführen lässt und dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, dann kündige ich euch heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Also hier haben wir plötzlich eine Wahlmöglichkeit. Der Mose sagt, sicherlich im Auftrag Gottes natürlich, also ihr lieben Israeliten, ich lege euch das jetzt vor, entweder ihr wählt das Leben oder ihr wählt den Tod. Ja, und dann habe ich natürlich den Text in 1. Korinther 2 im Kopf, den ich so ein bisschen dagegen halte. Den würde ich gerne noch mit euch lesen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Was mache ich jetzt eigentlich damit, habe ich mich dann gefragt. Also Gott legt dem Menschen das vor, ich würde es jetzt mal verallgemeinern. Jedem Menschen wird es vorgelegt, jeder Mensch hat die Möglichkeit zu entscheiden, entweder für Gott oder gegen Gott. Und der Mensch hat ja einen freien Willen, so sagen wir, nicht? Der Mensch hat einen freien Willen bekommen, kann entscheiden. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, kann ich wirklich ganz frei entscheiden? Ich bin ja auch geprägt von bestimmten Vorstellungen, von meiner Sozialisierung. Ich bin da vielleicht hineingewachsen, vielleicht habe ich mich aus ganz anderen Gründen dafür entschieden oder dagegen entschieden.
Ich würde mir erstmal die Frage stellen, haben wir Handlungsfreiheit oder haben wir Willensfreiheit als Menschen?
Da machst du einen Unterschied.
Dann würde ich einen Unterschied machen. Okay. Weil ich kann mir ja Dinge vorstellen, die ich gerne will, aber die gehen de facto nicht.
Okay.
Und Und manchmal, wenn wir so vom freien Willen sprechen, dann frage ich mich, ist das die Handlungsfreiheit oder ist das nur einfach die Vorstellung, so das Theorem, ja, ich bin ja frei in meinem Willen. Also ich kann mir ja alles vorstellen in meinem Willen. Meine Gedanken sind ja wirklich sehr frei, wobei sie auch wahrscheinlich Grenzen haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Freiheit, von der wir lesen und reden, ob das nicht so eine gefühlte Freiheit ist, die eigentlich gar keine ist. Oder wo wir den persönlichen, individuellen Eindruck haben, ja, ich kann doch frei, ich bin frei. Aber du hast Sozialisation gesagt. Ja. Also erzähl mir doch keiner, dass das keine Rolle spielen würde, wie ich groß geworden bin, wie ich erzogen worden bin, was ich so erlebt habe. Das prägt mich doch. Da kann ich doch nicht sagen, jetzt hier blanker Tisch oder gibt ja diese schönen Sachen mit den Nägeln, da habt ihr schon, ja, wo der kleinste Eindruck macht dann so ein Relief und so. Das hat doch alles Auswirkungen. Und so weiß ich nicht, ob diese Freiheit, von der wir sprechen, ich habe einen freien Willen oder keinen freien Willen, ob das nicht bloß so ein individueller Eindruck ist. Und objektiv, vielleicht aus Gottes Sicht oder so, von außen gesehen, bin ich schon zu einem Gutteil, ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, zu einem Gutteil vorgeprägt, wo schon jemand, der mich genau kennt, sagt, Ralf, in der Situation so und so wird der wahrscheinlich so und so. Und er hat dann höchstwahrscheinlich recht. Ich weiß nicht, ob das nicht bloß eine Einbildung ist, diese Freiheit, von der wir da sprechen, auch wenn wir das so sagen, ja, jeder hat doch einen freien Willen.
Ja, die wissenschaftlichen Richtungen sind sich auch gar nicht einig in Bezug auf die Definition. Was ist denn ein freier Wille? Ja, da ringt man nach Definition, weil das auch etwas Ungreifbares ist. Und viele sagen auch, das ist subjektiv empfunden, dass ich einen freien Willen habe. Aber andere Neurologen sagen, nee, wir haben keinen freien Willen, das ist alles nur Illusion. Ja, und der würde das, also in Wien gibt es einen, der sagt, nee, es gibt keinen freien Willen.
Wir sind determiniert.
Ja, wir sind determiniert und wir sind Maschinen und wissen es nur nicht, so ungefähr. Ja? Wir wägen uns in der Illusion, einen freien Willen zu haben. Also man sieht, dass auch der wissenschaftliche Diskurs mit dieser Frage ringt. Ja, und ich erinnere mich an eine kleine Serie, die sie bei BBC haben, die heißt Real, das sind so kleine Videos. Und da war letztens auch eines über, haben wir einen freien Willen oder nicht? Und in diesem Video wurde gesagt, nee, wir haben keinen freien Willen. Wir sind auch ein bisschen gelenkt von unseren Gefühlen. Wir entscheiden aufgrund unserer Emotionen und sind schon ein bisschen vorprogrammiert in Bezug auf das, was wir dann letzten Endes tun.
Aber ich finde es interessant, dass du die Neurowissenschaft oder die Neurobiologie bedienst, weil sonst steht ja Gott schnell auf der Anklagebank. Also wenn wir jetzt den Text dort aus 5. Mose 30 lesen, ja, ich lege dir das jetzt vor, du hast zwei Möglichkeiten, A oder B. Genau. Und wenn das jetzt unser Bild, unser Denken von Gott bestimmt, dann sagt der mancher, nee, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben, der mich so sehr einschränkt, der mir nur zwei Optionen gibt und wenn ich das eine nicht tue, dann kriege ich die Quittung für das, was ich gerade gewählt habe. Ja, also es ist ja nicht ganz unproblematisch, aber jetzt kommt die, sage ich mal, nicht christliche oder nicht theologische Neurowissenschaft und sagt, wir kommen zu ähnlichen Ergebnissen.
Das bringt ja einiges durcheinander. Ich meine, gerade wir Christen, Wir bauen ja eigentlich unsere ganzen missionarischen Bemühungen darauf auf, dass wir ja praktisch so wie Mose das als verlängerter Arm Gottes oder verlängertes Sprachrohr Gottes gesagt hat, legen wir ja auch Menschen das vor. Und seien es unsere eigenen Kinder oder Jugendliche in der Kirchengemeinde oder wo auch immer, entscheide dich. Ja, du hast die Möglichkeit und dann schildern wir auch Gott in den besten Farben natürlich, weil wir wollen ja auch motivieren. Und dann sagt die Neurowissenschaft, das funktioniert gar nicht. Das ist ja schon ein Ding, oder? Das bringt ja schon einiges durcheinander, würde ich sagen.
Vielleicht ist es aber auch eine Chance. Du hast ja gerade gesagt, wir schildern dann Gott in den besten Farben. Und so sagt es ja Gott auch selber, ich wünschte mir, ihr wählt das Leben. Ja, ist ja nicht so, dass er es neutral auf den Tisch legt. Entscheidet euch so, ist gut. Entscheidet euch so, ist gut. Hauptsache, ihr entscheidet euch. Er wünscht sich auch das, was er als positiv und das Positive und das Leben ist immer miteinander verknüpft. Und wenn ich dann jetzt das eben nicht so frei oder neutral auf den Tisch lege, sondern versuche zu gewinnen, dann habe ich auch eine Chance, dass etwas sich, dass das Pendel sich nach einer Seite neigt, die ich bevorzugen würde, aus gutem Grund. Ich habe ja auch gute Gründe, dass ich die Leute für ein Vertrauen zu Gott gewinnen möchte. Weil ich das als etwas Positives, als etwas Befreiendes, als etwas Mutmachendes, als etwas, was Sicherheit gibt, persönlich erlebt habe. Und das gönne ich jedem. Also ich möchte das gar nicht so, dass das so völlig neutral ist, sondern ich habe da auch ein persönliches Anliegen dazu, die Leute für eine Richtung zu gewinnen. Und dann gebe ich mein persönliches Beispiel und versuche, da etwas zu sagen. Und wenn jetzt die Neurowissenschaft sagt, das ist nur Illusion, dann sei es so. Hauptsache, die Entscheidung ist so, von der ich überzeugt bin, dass es ein guter Weg ist, Gott sein Leben anzuvertrauen und mit ihm da die künftigen Entscheidungen im Einzelnen und dann im alltäglichen Leben
zu machen. Ich meine, nun sagen wir ja, die freie Willensentscheidung ist schon im Paradies sichtbar geworden, deutlich geworden. Ne? Also auf den ersten Seiten der Bibel, da haben wir Gott, der sagt, also da habt ihr diesen einen Baum, von dem dürft ihr nicht essen, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Also es ist auch ja, Leben und Tod, so ähnlich wie im 5. Mose 30. Und dann kommt die Schlange, tritt plötzlich auf, ein Tier, das reden kann, das ist natürlich völlige Überraschung wahrscheinlich für Adam und Eva und in dem Fall speziell für Eva, die vor dem Baum steht und sieht, das ist toll anzusehen. Dann bekommt sie auch noch gesagt, ihr werdet so klug sein wie Gott. Gott will nur verhindern, dass ihr so klug werdet wie er. Und dann trifft sie die Entscheidung, weil sie einen freien Willen hat, sagen wir. Ja, sie hat sich entschieden.
Aber eine Willensentscheidung setzt doch immer ein Motiv voraus. Also okay. So verstehe ich Willen. Also wenn ich mich jetzt irgendwie nur frei, in Anführungsstrichen, entscheide, also zufällig, jetzt muss man über Zufälle noch reden, dann habe ich doch ein Motiv. Also ich würde auch der Eva ein Motiv unterstellen in ihrer Entscheidung.
Ja, was ihr ja nahegelegt wurde, das Motiv.
Ja, das wurde ihr.
Also, das war ja ein Stück Werbung.
Ja, das stimmt. Und ich meine, die Frau steht vor dem Baum, die Schlange spricht und sie steht auch irgendwo unter dem Einfluss der Schlange. Ja, sie ist unter dem Charme eines Fremden, der plötzlich zu reden beginnt im Text. Vorher hat Gott geredet und der Mensch geredet, jetzt redet ein Fremder in ihre Wirklichkeit herein und danach beginnt diese Gebrochenheit. Und ich glaube, wir dürfen die Komplexität der Gebrochenheit nicht unterschätzen. Und das macht das mit dem freien Willen auch so schwierig. Weil im Paradies, klar, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen worden, Gott ist frei und der Mensch ist frei, Freiheit war da eine Realität. Aber jenseits von Eden ist Freiheit ein großes Konzept, nach dem sich alle sehnen, aber ob das wirklich gelebt wird, ist eine andere Frage. Weil die Gebrochenheit tief in unserem Inneren sitzt und uns wirklich zu schaffen macht. Und darum sagt auch Paulus, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Also da sieht man schon, wir sind da irgendwie gefangen und wir brauchen jemanden, der uns da wieder rausholt und der uns vielleicht auch befähigt, gute Entscheidungen zu treffen, die zum Leben führen. Denn nach Leben sehnt sich jeder. Ja. Also nach Leben sehnt sich jeder Mensch.
Wobei Eva ja nun noch in der Situation war, dass sie nicht eine Historie mit der Gebrochenheit hatte, sondern noch mal sozusagen frei vor dem Baum stand. Mhm. Und selbst ihr ist es nicht gelungen.
Und in dieser Dimension war sie ja freier als wir heute.
Ja, eben. Ja. Eben.
Ja. Darauf will ja auch wahrscheinlich das Buch, was du gerade in der Hand hast, hinaus, oder?
Ja. Da haben wir ja nun noch heutzutage schlechtere Karten und vielleicht noch mehr Illusionen unserer Freiheit. Es ist schon tricky. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Max Planck mal eine kurze Abhandlung geschrieben hat, Determinismus, Indeterminismus, wo dann ja einerseits, das auch darauf hinausläuft, einerseits, andererseits. Klar spielt es eine Rolle, wie ich groß geworden bin, ja. Aber wenn ich dann vor dem Supermarktregal stehe, und ich bin jetzt in einer Familie groß geworden, ich rede tatsächlich von einem Jungen, an den ich gerade denke. Ich habe mal mit verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet, alle aus kaputten Familien. Ja. Ich stehe davor und ich habe Hunger. Ich habe gute Gründe dafür, dass ich da jetzt reingreife, weil ich weiß, zu Hause gibt es nichts. aber trotzdem weiß ich auch, es ist nicht richtig. Einerseits bin ich determiniert, bin ich vorbestimmt, drängt es mich in eine bestimmte Richtung. Und andererseits kann ich auch dennoch, obwohl ich so eine bescheuerte Kindheit hatte, kann ich trotzdem noch die Entscheidung treffen, ich mach's jetzt oder ich mach's jetzt nicht. Wovon hängt das jetzt ab? Nach welcher Seite sich das neigt? Bin ich da wirklich frei? Stehe ich da drüber?
Ich meine, der Martin Luther, das ist das Buch, das ich in der Hand halte, hat eine Entgegnung geschrieben auf etwas, was der Erasmus von Rotterdam, der große Humanist, mit dem er tatsächlich Kontakt hatte, war ein Zeitgenosse von Martin Luther. Und Martin Luther und Erasmus, muss ich dazu sagen, hat also über den freien Willen geschrieben. Und war da sehr vehement, ja. Das war ganz entscheidend, ja. Er als Humanist hat natürlich davon überzeugt, der Mensch ist in der Lage, sich zu entscheiden. Und zwar dafür oder dagegen zu entscheiden. Und Luther setzt dann dagegen und schreibt diese Entgegnung vom unfreien Willen. Und das kann man also immer noch kaufen als Buch. Und ich lese euch mal was vor. Da sagt er, zuerst wollen wir, wie es sich gehört, mit der Definition selbst beginnen. Du, schreibt Luther an Erasmus, definierst freier Wille folgendermaßen. Ferner, unter freier Wille verstehen wir hier die Fähigkeit des menschlichen Willens, durch die der Mensch imstande ist, sich dem, was zum ewigen Heil führt, entweder zuzuwenden oder davon abzuwenden. Also hier merken wir, es geht nicht nur um, was ich aus dem Regal im Supermarkt nehme, sondern es geht um etwas sehr Grundsätzliches. Entscheide ich mich für den Weg, der zum ewigen Heil führt. Und jetzt sagt Luther Folgendes. Eine solche Definition würden die Sophisten daher fehlerhaft nennen, weil nämlich die Erklärung das Erklärte nicht abdeckt. Denn oben haben wir gezeigt, dass niemandem außer Gott einen freien Willen zuschreiben kann. Zwar könnte man dem Menschen vielleicht mit gewissem Recht einen freien Willen zuschreiben, dies aber in göttlichen Dingen zu tun, das ist zu viel. Denn mit dem Begriff freier Wille bezeichnet man, und so urteilen alle, die das Wort hören, dass dieser gegenüber Gott vermag und tut, was ihm beliebt und dabei durch kein Gesetz, durch kein Gebot behindert wird. Denn einen Knecht, der unter dem Imperativ seines Herrn handelt, könnte man ja auch nicht frei nennen. Wie viel weniger aber lässt sich das mit Recht von Menschen oder Engeln sagen? Sie stehen unter der unumschränkten Imperativgewalt Gottes, geschweige denn der Sünde und des Todes, und sind so beschaffen, dass sie aus eigener Kraft keinen einzigen Augenblick existieren können. Und an anderer Stelle sagt er, hier, wo war das? Hier habe ich es gleich. Dem Menschen ist eine Wahlfreiheit zuzugestehen, doch nicht bei Dingen, die über ihm stehen, sondern nur bei Dingen, die ihm untergeordnet sind. Das heißt, er soll wissen, dass er das Recht hat, sein Vermögen und Besitz nach seinem freien Willen zu gebrauchen, zu erwerben und loszulassen. Aber Gott gegenüber oder in den Dingen, die Heil und Verdammnis betreffen, hat er keinen freien Willen, sondern ist gefangen, unterworfen und ein Sklave, entweder des Willens Gottes oder des Willens des Teufels. Was sagt ihr dazu? Also ich kann dem schon was abgewinnen.
Ich kann dem auch was abgewinnen, weil auch die Römerbriefvorlesung, die Luther ja schon vorher gehalten hat, bevor diese Schrift an Erasmus geschrieben hat, sagte ja auch, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und darauf will er ja abstellen. Das, was über uns ist, das können wir eben nicht frei bestimmen, sondern es gibt nur einen abgegrenzten Raum, in dem Handlungsfreiheit möglich ist.
Das heißt, das ist jetzt gerade eine Frage, die ich mir stelle. Wenn ich jetzt jemandem das tatsächlich, wie Mose das gemacht hat, vorlege, dann müsste ich nach Luther konstatieren, der kann sich gar nicht, der kann sich nicht frei dafür entscheiden.
Ja, aber da würde ich dann den Text, den du ja gelesen hast, aus 1. Korinther 2, Vers 14, nochmal bedienen, wo du dann gesagt hast, der natürliche Mensch aber nimmt nichts wahr vom Geist Gottes. Das heißt also, wenn Gott nicht interveniert in diesen Raum, gibt es, also wenn Gott sich jetzt passiv verhalten würde, dann hätte der Mensch keine Entscheidungsmöglichkeit. So verstehe ich Luther.
Genau, und die Rede, die Mose hält, die findet ja nach der Befreiung aus Ägypten statt. Also den ersten Schritt geht Gott, er befreit. Und die Schöpfung und der Exodus sind die großen Pfeiler der Ereignisse im Alten Testament. Gott tut den ersten Schritt, er befreit den Menschen, er holt sie aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und die Wurzel, die hier im Hebräischen verwendet wird, ist die gleiche, die dann später verwendet wird, wenn es um die Anbetung Gottes geht. Also die wechseln quasi den Herrn. Die kommen aus dem Sklavenhaus Ägyptens, aus diesem Frondienst und werden in die Freiheit geleitet, müssen lernen, was Freiheit bedeutet. Sie bekommen das Gesetz geschenkt und dann geht es so in die Anbetung, so den dritten Teil des Buches Exodus oder des zweiten Mosebuches. Und da sieht man auch diese Entscheidung, entscheide dich für das Leben oder für den Tod. Diese Wahlmöglichkeit kommt nach der Befreiung aus Ägypten, also wo sie dann quasi frei sind. Ja, also sie müssen auch lernen, was Freiheit bedeutet. Das ist gar nicht so einfach. Wir sehen das auch im Verlauf der Geschichte. Aber das ist vielleicht so ein Meilenstein. Gott interveniert, er kommt in die Geschichte des Menschen hinein, er befreit und danach sagt er, jetzt entscheide.
Ja, das.
Und dann ist natürlich die Frage, wie frei ist das dann?
Ja, genau. Weil ja. Das ist dann in der gebrochenen Welt gar nicht so einfach.
Also wir haben da dieses typische Beispiel, wo man, ich glaube, mit Kindern hat man das gemacht. Ne? Man setzt sie in einen Raum.
Marshmallow-Experiment.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und geht raus. Und sie sollen es aber nicht essen. Ne? Wie lange hält man durch? Ich meine, das kommt mir jetzt so ein bisschen vor, was du schilderst. Ja? Gott, wie sage ich das, ist ein banaler Vergleich, ja? Eine Torte auf den Tisch stellen und sagen, ich lade dich ein zum Geburtstag, aber du musst dich noch dafür entscheiden.
Naja, das setzt ja voraus.
Wie frei ist man dann?
Genau, aber es setzt ja voraus, erstmal, wenn Gott jetzt nicht eingreifen würde, also wenn Gott jetzt nicht, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn Gott nicht aus Ägypten rausführt, wie frei bin ich in der Sklaverei? Also das ist ja der Kontrast oder der Referenzpunkt. Also ich bin in dem biblischen Bild, bin ich Sklave der Sünde oder ich bin in Ägypten als Sklave von der Symbolik. Und wenn Gott jetzt nicht interveniert, hätte ich überhaupt nicht die Möglichkeit, mich überhaupt für oder gegen ihn zu entscheiden, sondern ich würde in Ägypten bleiben.
Ja, so verstehe ich dann auch hier den 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, er vernimmt nichts von dieser Freiheit, riecht nichts von dieser Torte, der kriegt gar nichts mit, der sagt, was für ein Schrott, mach mal einen Fernseher an. Hat überhaupt keine Antenne dafür, dass es diese Welt, diese andere Seite der Freiheit, dass es überhaupt gäbe. Er ist in sich selbst und seinen eigensüchtigen Wünschen oder seiner kleinen Welt gefangen. Und erst das Beiseiteziehen des Vorhangs, das muss von außen kommen, das muss Gott machen. Sonst sehen wir nichts, sonst haben wir keine Maßstäbe, die uns wirklich positiv leiten könnten. Ohne die Intervention, die Befreiung, das fand ich einen sehr guten Hinweis. Glaube ich, sind wir nicht mal in der Situation, wo wir merken, hier gibt es eine Entscheidungsmöglichkeit.
Aber Gott sagt ja auch, dass er alle Menschen retten will. Das heißt, er gibt jedem die Möglichkeit, in diesen Entscheidungsfreiraum vorzudringen.
Und dann habe ich tatsächlich trotzdem noch die Möglichkeit zu entscheiden. Oder würde dann jemand kommen und sagen, naja, aber dann bin ich ja nicht mehr wirklich frei. Was ist eigentlich Freiheit?
Was ist eigentlich wirklich Freiheit?
Gibt es die absolute Freiheit, wo ich also völlig unbenommen von irgendetwas davor stehe und sage, ich habe jetzt die Wahlmöglichkeit? Also schwarz oder weiß?
Ich würde sogar hinterfragen, ob Gott 100% absolut frei ist. Also theoretisch schon, weil er alles kann. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber wenn man schon über die Freiheit ist.
Ja, aber vielleicht müssen wir Freiheit tatsächlich ganz neu definieren. Weil viele von uns haben, glaube ich, und viele auch da draußen, haben so die Vorstellung einer abstrakten, theoretischen Freiheit, die es aber sowieso nirgendwo gibt.
Genau.
Weil beeinflusst bin ich immer und ich bin immer in einem gewissen Denkrahmen drin.
Genau, und wir müssen das Ganze auch im Leben fußen lassen, im konkreten Leben. Und das Leben ist komplex.
Ja.
Und ich denke, dass der Prozess der Freiheit oder das, was Gott dem Menschen schenkt nach dem Exodus, auch ein Prozess ist. Wir sind eingeladen, Freiheit wiederzulernen, weil wir sie verlernt haben. Und das dauert. Im Leben dauert alles. Ja, wir sind nicht mit einem Schlag ein anderer Mensch. Das ist einfach Leben. Leben wächst.
Ist ein Prozess.
Ist ein Prozess. Und ich denke, da ist Gott auch so geduldig. Und das sehen wir die ganze biblische Geschichte hindurch. Er geht geduldig mit den Menschen mit und achtet sogar ihre Entscheidungen. Ich denke da an die Zeit, als Israel einen König möchte. Das war nie Gottes Plan. Und Israel möchte einen König. Israel möchte so sein wie alle anderen. Und Gott lässt sich auf diesen Plan ein, Plan B vielleicht, aus seiner Sicht, oder Plan C. Und dann macht er aber aus dem König einen Vorreiter des Messias. Mhm. Also der konjugiert auch mit dem Menschen mit. Ja, er lässt sich auf den Menschen ein. David wird zur Figur für den Messias, für ihn selbst. Und da ist Gott unglaublich flexibel. Ja, aber was Freiheit wirklich ist, das ist, glaube ich, fast ungreifbar. Das ist wirklich schwer zu definieren in unserer Welt.
Also ohne ein Geschenk, auch vielleicht ein wiederholtes Geschenk. Du sagst Prozess, ja, den kann ich auch was abgewinnen. Ohne das wird es wahrscheinlich eingebildet oder tatsächlich überhaupt nichts, was nach Freiheit klingt, geben. Ich denke gerade noch mal Exodus an die Situation, wo Gott 10-mal den Pharao vor eine mögliche Entscheidung stellt. Du kannst so, du kannst so. Und da ist es ja interessant zu lesen, wie einerseits immer so die Hand Gottes, Gott verhärtete sein Herz, ja? Und andererseits, das scheint sich willkürlich zu wechseln, die 10 Male, steht da das Pharao, die diese Entscheidung trifft. Nö, ich habe keinen Bock, ich will nicht, ich verweigere mich hier. Und das macht so diese Spannung, finde ich auch, oder ja, das fällt so deutlich, in dem wir uns hier bewegen. Einerseits, klar, sind so bestimmte Sachen, die Gott gibt und wo Gott den Rahmen setzt. Und innerhalb dessen habe ich aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Gott ist eben nicht derjenige, der determiniert, der festlegt von vornherein. Da gibt es ja auch so interessante Stellen, Römer 9 oder so, gerade im Zusammenhang auch mit Pharao, ja, mit diesem ägyptischen König, der jetzt das Volk ziehen lassen kann oder auch nicht. Und das, finde ich, macht es sehr schön deutlich, dass eben beides wahr ist. So wie Luther das auch im Blick auf die Seligkeit gesagt hat. Wenn jemand gerettet wird, ist es allein Gottes Verdienst. Und wenn jemand verloren geht, ist allein seine Schuld. Macht ja logischerweise plus minus schwarz-weiß keinen Sinn. Aber ich glaube und ich empfinde und ich vertraue darauf, dass es genau so richtig ist. Dass es nur so richtig ist, wenn man beides so stehen lässt in dieser Spannung und nicht versucht, das irgendwie aufzulösen.
Ich denke gerade an Römer 7. Da geht es ja auch sehr um Wollen. Ne? Mhm. Da sagt der Paulus, wir haben ja gerade über natürlichen Menschen, ne? 1. Korinther 2, 14, habt ihr gerade noch mal erwähnt. Und da steht hier in Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Also Gesetz, das ist so der Rahmen, ja, der gegeben ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und jetzt kommt's. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will. Sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich. Da fragt man sich unwillkürlich, was nützt denn das ganze Wollen?
Ja, deswegen meine ich auch Willensfreiheit und Handlungsfreiheit.
Ja, genau. Oh, genau. Das, ja. Ja, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann am Ende kommt er dann, ja, wo er sagt, ich bin gefangen im Gesetz der Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Also das würde ja das bestätigen, was Luther sagt. Du kannst gar nicht wirklich frei entscheiden, weil du hast gar nicht die Fähigkeit dazu.
Ja, aber da müssen wir natürlich Römer 8 auch dazu nehmen.
Nämlich?
Genau. Etliche Verse.
Ah, ja. Die habe ich mir auch notiert. Ab Vers 5, ne?
Ja, genau. Weil das ist ja der Ausweg, den Gott schafft. Also das korrespondiert ja zu dem 1. Korinther 2, Vers 14, dass nur durch den Geist Gottes dieser Entscheidungsraum plötzlich wieder offen wird, dass ich als Mensch mich für Gott entscheiden kann, wenn ich es denn will. Und da bin ich dann nicht in diesem in diesem Determinismus, den du gerade in Römer 7 skizziert hast. Ne?
Und dem natürlichen Mensch steht auch der geistliche Mensch gegenüber. Da sieht man irgendwie, es gibt da ein Wunder, das passiert, dass der natürliche Mensch nicht natürlich bleiben muss, sondern zu einem geistlichen Menschen wird. Und hier sagt ja Paulus auch, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also da kommt jemand, der ändert was. Ja, da kommt plötzlich etwas in diese verfahrene Situation rein und ändert was. Oder gibt so, wie sagt man, so ein, im Französischen würde ich sagen, ein Buffet d'Oxygène, so ein Luftholen, ja, das da reinkommt. Ja. Ja, der geistliche Mensch ist ja auch da. Irgendwie kommt er auch auf die Textbühne.
Es ist ja sowieso verrückt. Wir Menschen sind ja sehr anfällig für, ich sag mal, Werksgerechtigkeit. Das heißt also, wir leisten etwas. Und wenn wir jetzt verstanden haben, also die Bibel sagt keine Werksgerechtigkeit, sondern nur allein durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott, dann können wir aber immer noch uns retten auf die Position, aber ich habe mich entschieden dafür. Ich habe Ja gesagt.
Und darum geht es Luther ja genau.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und jetzt würde das aber bedeuten, noch nicht mal darauf kann ich mir was einbilden.
Ja, und diesen Punkt reitet Luther ja auch gegen Erasmus, dass er sagt, nicht mal auf deinen Willen kannst du dir was einbilden, weil der ist im Prinzip auch schon ein Geschenk Gottes.
Genau. Das heißt, der Wille, den ich habe, ist korrupt.
Ja.
Müsste man so sagen.
Also es macht doch vor diesem Hintergrund auch sonst keinen Sinn, wenn Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Das heißt, wir sind nicht frei ohne die Intervention Gottes.
Das wäre ohne die neue Definition von Freiheit.
Diese Verwandlung des natürlichen Menschen in den geistlichen Menschen. Erst nach diesem Wunder haben wir sowas wie eine Freiheit und auch eine Entscheidungsmöglichkeit. Und dennoch, das würde mich jetzt eure Meinung mal interessieren. Es ist ja ein langer Streit schon hier in Römer 7. Ja? Von wem spricht Paulus hier? Ist er das wirklich noch, der große Paulus, der große Überflieger, der große Apostel, der alles richtig macht und so? Und der dann sagt, ich habe zwar das Wollen, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ist er das noch oder ist er das früher gewesen? Oder wie? Also ich glaube tatsächlich, dass auch hier beides wahr ist. Ja, Paulus kann danken durch Jesus Christus, dass er frei geworden ist und dass er gute Entscheidungen treffen kann, dass er das auch ehrlich und so empfindet in seinem Leben und erlebt. Und dennoch kennt er das andere nach wie vor. Das ist so simul justus et peccator, also zugleich gerecht und Sünder, wie Luther das ausdrücken würde oder ausgedrückt hat. Kennt er das auch noch aus seinem Alltag, dass es ihm immer wieder passiert, meine Güte, ich wollte doch eigentlich und jetzt habe ich wieder so, was er hier in Römer 7 schreibt. So, dass das kein ABC-Prozess ist, abgeschlossen, zack, ich bin jetzt geretteter Mensch und ich habe jetzt die Freiheit und tue nur noch gute Entscheidungen, sondern dass es immer in dieser Spannung bleibt und ich sage auch bleiben muss, damit ich dankenswerterweise 100% angewiesen bleibe auf diesen Christus.
Aber das ist ja interessant. Also ich würde dir einerseits zustimmen und andererseits widersprechen. Also wenn ich jetzt Römer 8 weiterlese, Vers 14 und 15, ich lese es nach Schlachter, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes oder Gottes Kinder, heißt es in anderen Übersetzungen. Mhm. Ihr habt aber nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das heißt, wenn ich nicht mehr Knecht, also Knechtschaft Ägypten, ja, das ist das Bild jetzt wieder, wenn ich dann befreit bin, bin ich ein Kind. Und Kind bin ich letztendlich nur, weil der Geist Gottes in mir wohnt. Aber ich springe ja nicht ständig hin und her. Also wenn jetzt in Römer 7 habe ich einen Zustand, der mich nicht 100% befreit. Also sonst würde Paulus ja so voller Freude in Römer 7 sagen, es ist kein Problem, ich stehe da drüber. Also
ja, also wenn es darum geht, dass man ständig den Zustand wechseln würde, Markus, bin ich bei dir.
Oder den Status.
Den Status, ja. Aber das erlebte praktische Leben, da gibt es ja
wohl
dieses Hin und Her. Ja.
Klar.
Und das ist ja gerade das Schöne, dass ich jetzt auch nicht in Depressionen verfallen muss, wenn ich merke, Ralf, jetzt hast du wieder eine Entscheidung getroffen, hier bist du wieder, könnte man verzweifeln. Immer wieder passiert. Und es ist ja nun nicht so, ich wünschte mir, dass ich aus Fehlern anderer lerne. Manchmal lerne ich nicht mal aus meinen eigenen. Das passiert mir also immer wieder, dass ich auch mehrmals nicht nur die zweite Chance brauche, sondern auch die dritte und die vierte Chance. Ja, aber es lässt mich nicht daran zweifeln, dass der Status dennoch hier, ich danke Gott durch Jesus Christus, dass dieser Status erhalten bleibt, selbst wenn ich mal wieder von den Fleischtöpfen Ägyptens träume oder sowas.
Ja, ja, und ich glaube, Luther hat auch die Aussage geprägt, dass der tote Mensch oft aufersteht oder etwas in der Richtung hat er auch.
Dass der alte Adam schwimmen kann.
Ja, genau, solche Aussagen hat er getroffen. Und ich möchte einfach anschließend noch sagen, dass in Römer 2 ja auch die Aussage fällt, dass Gottes Güte uns zur Buße führt. Ja, dass alles von Gott kommt. Selbst der Impuls, zu Gott zurückkehren zu wollen, kommt von Gott. Ja? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und da kommt ein neuer Begriff rein, diese Buße, ja, die ist auch ein altes Wort, das heute keiner mehr versteht. Ja? Aber so, alles kommt von Gott. Also der gesamte Impuls, den Menschen zu retten und wieder nach Eden zu bringen, geht von Gott aus. Und da ist viel Geheimnis auch dabei, das von Gott gewirkt wird, was wir auch nicht so runterbrechen können in unsere wissenschaftliche Welt, glaube ich.
Ich meine, Martin Luther spricht ja auch von dieser völligen Verderbtheit des menschlichen Herzens. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht zu akzeptieren. Auch wenn Paulus ja im Römer 3 sagt, da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Und ich habe den Eindruck, dass das manchmal missverstanden wird, weil es gibt ja so und so viele Leute, auch Humanisten, die nichts mit Gott am Hut haben und die sehr viel Gutes tun. Ja, also wenn das nicht wäre, würde unsere Welt ja noch viel schlimmer aussehen.
Aber hallo.
Das muss man ja ganz klar sagen. Aber hier geht es ja um was anderes. Das heißt, es gibt niemanden auf der Welt, der in seinem Herzen gut genug wäre, dass ihn das vor Gott angenehm machen würde in Bezug auf Erlösung.
Genau.
Das heißt, das Herz ist so verderbt, ja, so verdorben,
korrupt,
dass ich tatsächlich das muss ich erstmal verkraften. Das heißt, ich kann von mir aus noch nicht mal mich aus dieser Korruption meines Herzens erheben, sondern da muss ein Anstoß von außen kommen. Das ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber es ist schon irgendwie demütigend. Ja? Ich meine, wer bin ich eigentlich und was macht denn das mit meinem Selbstbewusstsein? Ja, ich bin noch nicht mal in der Lage zu sagen, ja, ich will das jetzt. Und dann kommt ja dazu, dass wir auch in Bezug auf andere Personen, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn wir das weitergeben wollen, wenn wir gerne wollen, dass jemand sich dafür entscheidet, dass wir dann vielleicht auch in diesem falschen Verständnis Druck aufbauen und sagen, jetzt entscheide dich. Mhm. Also ich empfinde da eine Spannung. Ich kann das ja sagen, entscheide dich. Und der andere kann sagen, ja, ich weiß, ich muss mich jetzt entscheiden. Aber letztlich weiß ich von der Theologie her, der kann sich gar nicht aus eigenen Stücken entscheiden. Das muss, und dann muss ich ins Gebet gehen, oder? Ich meine, da kann ich ja nichts anderes machen als beten, lieber Gott, hilf dem jetzt und gib ihm deinen Geist oder ihr, damit sie sich entscheidet.
Ja, genau, ihr habt das... Entschuldigung. Nein, nein. Ich habe das bei einem der letzten Menschen, die ich begleiten durfte zur Taufe, also zur Entscheidung tatsächlich, habe ich das so drastisch oder so wunderbar erlebt wie kaum vorher. Ich habe mit dem guten Menschen eigentlich etwas ganz anderes gemacht als sonst immer. Sonst habe ich hin und wieder mal so eine Entscheidungsfrage gestellt. Wie stehen Sie dazu? Ja, macht das Sinn für Sie? Und möchten Sie? Und da überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Das war keine bewusste Entscheidung von mir. Ich habe einfach nur mit ihm, er interessierte sich grundsätzlich für Gott, habe einfach nur mit ihm die Dinge auf den Tisch gelegt. Wie sieht Gott das? Und dann, natürlich habe ich gebetet im Hintergrund. Ja? Und ich habe nicht ein einziges Mal, manchmal hat es eine Weile gedauert, bis eine Entscheidung kam. Aber er hat diese Entscheidung, jetzt könnte man von der einen Seite sagen, aus völlig freiem Willen getroffen. Von der anderen Seite würde ich sagen, durch die Leitung des Heiligen Geistes, der ihn überhaupt in die Lage gebracht hat, dass er das als sinnvolle Möglichkeit, sich zu entscheiden, gesehen hat. Und dann ist er diesen Weg gegangen. Und irgendwann, jetzt ist noch gar nicht so lange her, hat er mir das mal gespiegelt, sagt er. Das war sehr interessant, wie du das gemacht hast, wo ich da gar nichts gemacht habe. Ja? Er hat das auch so empfunden, dass er hier tatsächlich Schritt für Schritt in die Freiheit sozusagen von Gott geführt wurde, dass er neue Entscheidungen treffen konnte, die er vorher vielleicht auch treffen wollte, so vom Empfinden her, aber einfach nicht konnte. Und jetzt konnte er es. Der Sohn hat ihn freigemacht, würde ich nochmal sagen. Ja. Mhm. Das funktioniert offensichtlich auch praktisch. Ob das bei jedem sicherlich nicht gleich, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder braucht andere Ansprachen, aber es wirkt. Mhm. Gottes Geist öffnet.
Ja, und ich möchte das gerne unterstreichen, denn so im Rahmen der biblischen Geschichte konfrontiert uns Gott ja auch mit der eigenen Geschichte. Und die Begegnung mit der eigenen Geschichte ist immer schmerzhaft. Und es ist ja schon irgendwo auch Gnade, sich mal selbst zu begegnen. Mhm. Denn wir sind alle so, wie sagt man, betriebsblind. Ja, wir haben so unsere schwarzen Flecken, die wir einfach nicht sehen. Und Abraham Heschel sagt beispielsweise, dass die Propheten im Alten Testament so als Exegeten Gottes fungieren. Gott deutet die menschliche Situation und der Prophet ist sein Sprachrohr. Und aufgrund der Propheten haben wir Zugang zu unserem eigenen Herzen. Und das Herz ist schon so ein trotzig Ding, nicht? Sagt Jeremia. Und Jeremia hat auch tolle Passagen, weil du vorhin Texte angeführt hast, die sagen, ich will. Ja? Jeremia 6 beispielsweise hat
Passagen, das ja so,
wo es heißt, ich will nicht.
Das wäre ja direkt so ein therapeutischer Zugang und Eingriff Gottes. Wenn du sagst, mit unserer eigenen Vergangenheit konfrontiert mit unserem eigenen Sein, so wie wir sind, Spiegel vorgehalten und so. Das ist ja auch das, was oftmals interessant ist. Warum machen Leute so viele Tests? Manchmal auch fragwürdiger Art. Aber dass Gott sich diese Mühe auch macht, auf uns persönlich einzugehen, auf diese Weise dann auch durch die Propheten uns seine Sichtweise vor unserem eigenen Lebenshintergrund deutlich zu machen.
Und ich denke, der hat da die viel besseren Karten als wir.
Ja.
Denn wir Menschen, wir tappen alle so ein bisschen im Dunkeln. Jede Wissenschaft tappt so ein bisschen im Dunkeln, weil wir den Überblick nicht haben. Und weil uns Genesis auch sagt, dass sich bei uns in unserem Herzen Gutes und Böses vermengt haben. Wir haben einfach nicht die Fähigkeit, da wieder zu trennen. Gott steht über den Dingen. Das Böse hat sein Herz nie erreicht. Uns hat es erreicht. Uns hat es getroffen. Und ich übersetze den Satz da in Genesis 3 immer, wo Gott sagt, der Mensch war wie ein oder ist wie einer von uns, wie sagt er? Nee, er ist wie einer von
uns. Uns geworden.
Uns geworden. Und ja. Ich übersetze immer, er war wie einer von uns. Im Hebräischen kann man das ohne weiteres. Mhm. Ja, wo man sieht, der Mensch hat da verloren auch an Freiheit und Würde. Und in Jeremia, vielleicht noch kurz diesen Text zu zitieren, Jeremia 6, wo Gott auch mit den Menschen ringt, aber auch mit ihnen sehr taktvoll und sehr sensibel umgeht. Er lässt ihnen auch die Freiheit. Wenn ich hier den Vers 16 zum Beispiel lese, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Also besinne dich auf Geschichte.
Schau. Du bist 16, ne?
16, also genau. 16. Mhm. Kapitel 6, 16. Welches der gute Weg ist und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Auch so eine Sehnsucht des Menschen. Mhm. Ruhe finden. Und sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln.
Ja, wir wollen es nicht
tun. Wir wollen nicht.
Mhm. Ja.
Das ist jetzt hier mal so ein Beispiel. Nein. Und Gott lässt uns die Freiheit, zu ihm Nein zu sagen. So groß ist er. Ja, der hält das aus.
Und dann versucht er zu motivieren, oder? Er sagt dann noch weiter, auch habe ich Wächter über euch gesetzt, Vers 17, achtet auf den Hall der Posaune, aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun.
Ja.
Darum höret ihr Völker und merkt auf samt euren Leuten, du Erde, höre zu, siehe, ich will Unheil über dies Volk bringen, ihren verdienten Lohn, weil sie auf meine Worte nicht achten und mein Gesetz verwerfen. Mhm. Also, das wirft natürlich jetzt wieder eine neue Frage auf.
Ja. Dir, ne? Mhm.
Also, Gott sagt, entscheidet euch. Mhm. Wir haben jetzt festgestellt, man kann sich gar nicht aus freien Stücken entscheiden, weil man braucht Gott dazu. Aber wenn der Mensch dann sagt, ich will's nicht, dann sagt Gott, dann musst du die Konsequenzen tragen. Mhm. Da könnte ja jetzt der Mensch kommen und sagen, lieber Gott, hast du nicht genug an meinem Herzen gewirkt? Dann bist du ja eigentlich verantwortlich dafür, dass ich mich nicht entscheide. Also da haben wir jetzt natürlich wieder die Frage, wo ist dann tatsächlich das Zünglein an der Waage, dass der Mensch sich entscheidet, dass er sagt, ich will das.
Also es muss ja einen bestimmten freien Raum der Entscheidung geben. Also vielleicht ist es fast wie ein bisschen dialektisch, ich weiß es nicht. Also wir versuchen es ja von zwei Seiten einzugrenzen. Einerseits sagen wir, in Fragen der Erlösung des Evangeliums sind wir komplett von Gott abhängig. Wir finden den Weg alleine zum Vater nicht zurück. Und andererseits haben wir irgendwo eine Mitwirkungsverantwortung, wenn Gott uns erstmal in den freien Entscheidungsraum geführt hat und uns aus Ägypten rausgeführt hat, dann muss ja doch irgendwo etwas in uns liegen, weil sonst wären wir wirklich so Marionetten wie hier auf dem Cover. Ja. Ja? Dann würde da nur jemand spielen und die Fäden ziehen. Und ich frage mich, Liebe, wenn Gott Liebe ist, Liebe könnte ja nicht existieren, wenn wir wirklich so Marionetten wären. Das wäre für mich eine abartige Vorstellung. Also Gott will ja uns lieben, uns befreien und dann, so wie wir Menschen auch in Beziehung, wir freuen uns, wenn wir freiwillig zurückgeliebt werden, aber nicht, wenn jemand sich gezwungen fühlt nach dem Motto, ich kann ja nicht anders, ich muss dir jetzt irgendwie nett und freundlich und aufmerksam und so weiter sein. Das heißt, es muss da ein freies Momentum geben, sonst wäre die Existenz der Liebe ja überhaupt nicht möglich, die eine Charaktereigenschaft Gottes ist, die er ja auch in unsere Herzen ausgegossen hat, sagt er.
Ja? Ja, muss es irgendwo. Sonst hätten ja auch diese ganzen Aufrufe, Imperative, die Paulus immer wieder in seinen Briefen, wisst ihr nicht. Und die Erinnerungen und ihr seid doch befreit. Und Römer 8 haben wir vorhin gerade gelesen, wo das vorkommt. Wenn da nicht etwas wäre, was es möglich machte, darauf positiv zu reagieren und sagen, ja, ich lasse das Alte dahin, ich entscheide mich jetzt neu, ich bin im neuen Status, ich treffe jetzt bessere Entscheidungen als vor 2 Jahren. Wenn das generell unmöglich wäre. Also es muss diese Möglichkeit geben und dennoch bleibt beides zusammengebunden. Wenn ich an Philipper 2 denke, wo Paulus sagt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, also Luther-Übersetzung, mit Furcht und Zittern. Also arbeitet mit voller Power dran, dass was Gutes aus euch wird, dass ihr die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann ist ja der Satz noch nicht zu Ende. Das könnt ihr aber nur, sage ich jetzt, freie Übersetzung, das könnt ihr aber nur, weil Gott euch die Möglichkeit gibt, euch überhaupt entscheiden zu können.
Und für mich kommt
Sogar das Wollen schenkt er. Nicht mal das kann ich mir ins eigene Poesiealbum schreiben. Wenigstens das Wollen habe ich gehabt. Nee, auch das Wollen kommt noch von
mir. Aber dann kommt halt für mich noch dazu, erschwerend oder um es noch komplexer zu machen, es gibt halt Menschen, die haben einen starken Willen. Die nehmen sich Dinge vor und die ziehen die Dinge durch. Und also von Kindheit, Prägung.
Die sind in starker Versuchung, sich das dann selber...
So, ja. Andere sagen, ich kann nicht, ich kapituliere sofort, ja. Und beide will Gott erlösen und retten.
Ja. Vielleicht haben wir, ich bin inspiriert worden zu einer sehr unvollkommenen Zeichnung hier auf meinem Blatt Papier. Vielleicht stellen wir uns das Ganze doch zu mechanistisch vor. Du hast von Raum der Entscheidung gesprochen. Ich würde mal sagen, das wäre dieser Raum der Entscheidung. Das heißt, ich muss ja erstmal motiviert werden, in diesen Raum der Entscheidung hineinzugehen. Und das wäre dann diese mechanistische Vorstellung. Ich bin motiviert worden, dann bin ich in diesem Raum und dann habe ich die Gelegenheit, mich zu entscheiden. Dann kann ich immer noch sagen, nee, ich gehe zurück oder ich gehe vorwärts. Aber vielleicht stimmt das Ganze gar nicht, dieses Konzept, sondern es ist tatsächlich dem Geist Gottes, wenn er tatsächlich derjenige ist, der uns überhaupt dazu bringt, dem Geist Gottes Raum zu geben. Und dann ist für mich die Frage, die ich mir stelle, wie lasse ich es zu, dass Menschen in ihrem Leben dem Wirken dieses Geistes Gottes Raum geben. Versteht ihr, was ich meine? Dass da etwas wirken kann. Wenn es tatsächlich stimmt, dass unser Wille in dem Sinne nicht abstrakt wirklich frei ist, sondern vom Geist Gottes beeinflusst wird, damit wir überhaupt erst entscheiden.
Und dieser Geist Gottes würde dann aber auch das ganze Leben hindurch wirken. Ja. Ich erinnere mich da an die Geschichte von Manasse, diesem schrecklichsten König in Juda, der auch am längsten regiert noch.
Der seine eigenen Kinder geopfert hat.
Genau, ja. der wirklich alles tut, um alle anderen zu vernichten. Ja. Der dann nach Babylon in die Gefangenschaft geht, im Kerker sitzt und dort sich besinnt und sich tief vor Gott demütigt und Gott holt ihn zurück. Also man sieht, der Geist Gottes wirkt bis auf die letzte Minute. Und das Leben ist eben komplex. Ja, ich meine, dieser Geist kann Freiraum schaffen, wann immer. Ja, und man hat die Möglichkeit, umzukehren. Ich meine, der Manasse ist dann konfrontiert mit all dem, was er angerichtet hat und versucht, das umzulenken, geht nicht mehr. Aber selbst da ist Gott groß. Ja, also an dieser Geschichte sieht man das schön, dass es nie zu spät ist für diesen Geist. Ja, dass es immer dieses Luftpolster gibt und Gott am Herzen der Menschen wirkt. Und auch an denen, die jetzt nicht in einen Bund mit Gott hineingetreten sind. Die Propheten sprechen ja von einem Volk, die mit Gott in einem Bund leben. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine andere Dimension. Und übrigens, diese Konsequenzen, die dann kommen, sind nicht immer gleich da. Ich meine, es gab Perioden in dieser Geschichte, wo es ihnen so gut ging und sie so weit von Gott entfernt waren. Also es bedeutet nicht, dass wenn ich mich von Gott abwende, mir es dann schlecht geht. Ich kann sehr gut ohne Gott leben. Das sagt auch die Bibel. Also die ist da nicht schwarz-weiß. Aber dieser Geist, der immer da ist und an unseren Herzen arbeitet, das ist schon auch eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht.
Und wisst ihr, was mir da für ein Gedanke kommt? Und das sage ich jetzt zu mir selber. Vielleicht bin ich auch zu stark in der Versuchung, dem Geist Gottes nicht genug zuzutrauen. Vielleicht bin ich auch noch so stark in dieser mechanistischen Vorstellung, ich muss jemanden in den Raum der Entscheidung führen, damit er dort die Entscheidung trifft. Und ich muss dazu beitragen, ich muss motivieren, damit er die Entscheidung trifft. Und traue dem Geist Gottes zu wenig zu, der tatsächlich am Herzen wirken muss, sonst passiert da nichts. Da kann ich reden, was ich will.
Ja? Dann da frage ich mich, wie ist es bei mir gewesen und bis heute? Und da spielt eine ganz große Rolle, weshalb ich gern dem Geist Gottes Raum geben möchte in mir. Ja. Das ist die Person Jesu. Mhm. Also, wenn ich das lese, so Jesus, egal wo er hinkam, egal mit wem er gesprochen hat, ganz gleich, wem er begegnet ist oder in welche schwierigen Situationen er geführt wurde durch irgendwelche Leute, die was eingefädelt haben. Hinterher ging es den Leuten immer besser. Er hat immer etwas Positives hinterlassen. Das mögen die in der Situation erstmal anders eingeschätzt haben. Ja, jetzt hat er uns, Mist, hat nicht geklappt. Aber trotzdem ging es ihnen ja besser, weil sie eine weitere Erkenntnis gewonnen haben. Und so ein, jetzt sage ich mal Mensch, so ein Mensch, der wäre ich auch gerne. Na klar weiß ich, dass ich nie Jesus sein werde, aber das zieht mich dahin. Das öffnet mich, das macht die Sehnsucht in mir, dass ich sage, da möchte ich hin. Und da sehe ich jetzt weder irgendwie eine Leistung von mir, noch irgendwie eine Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, weil ich so einen starken Willen habe oder sowas, sondern durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist das, was Jesus in meinem Leben im besten Sinne bewirkt.
Und das wirkt. Das ist ja das, Ralf, was der Paulus in Epheser 2 sagt. Ich habe den Text mir hier notiert, wo er sagt, Epheser 2, also der ganze Abschnitt 1 bis 5, auch unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Jetzt kommt's. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Hm. Also es geht tatsächlich um Jesus Christus. Das ist das, was er durch Gnade seid ihr gerettet. Das ist genau die Aussage.
Und trotzdem frage ich mich dann an der Stelle, es ist ja kein, also das verstehe ich, wenn wir das vielleicht mal hinter uns lassen, dieses mechanische Bild. Trotzdem erkennt ja nicht jeder Mensch diesen Christus und öffnet sich dem Wirken des Geistes. Und da stelle ich mir halt die Frage, was kann getan werden, dass da mehr wächst oder dass da mehr Raum ist, dass da mehr Raum ist, wo der Geist wirken kann. Ja? Die Frage bleibt für mich dann schon noch, was kann der Einzelne, was kann Gott, was kann ich vielleicht in der Fürbitte?
Ja, aber ich kann doch, wie du schon andeutest, ich kann ja eigentlich nicht mehr tun, als dafür zu sorgen, dass der Heilige Geist Raum bekommt.
Und wie machst du das?
Und das, glaube ich, liegt nicht so sehr an dem, was ich tue oder sage, sondern dass ich glaube in der Fürbitte, das hast du schon erwähnt, ich glaube, das ist ganz wichtig, und dass ich dem anderen, vielleicht kann man so sagen, es schmackhaft mache, was auf ihn wartet, und dass ich ihn ermutige, sich einfach damit auseinanderzusetzen und darauf vertraue, dass der Geist Gottes an ihm wirkt.
Also Ermutigung und Appetit sozusagen.
Würde ich sagen, ja.
Und vielleicht könnte man noch sagen, ich kann ja diese Geschichte auch teilen mit anderen, unsere Weltsicht mit anderen teilen. Denn Weltsicht hat jeder. Jede Wissenschaft bietet uns irgendwie eine Erklärung des Lebens. Und jeder ringt ja danach, zu verstehen, in welcher Realität wir sind. Ja, wir ringen alle damit. Und einfach teilen, ohne Lehrmeister zu sein. Also ich sage immer so teilen. Ja, man kann ja so ich, wie in der Kommunikation. Ne? So ich lese das so und ich teile das einfach mit dir. Und zeigen, ist das meine Geschichte? Ne? Ist das meine Geschichte, die da erzählt wird? Und ich glaube, da Jesus begegnen in dieser Geschichte, ne? der ja da auf jeder Seite ist. Und ihn lieb haben. Ich glaube, das bewirkt, so Liebe ist ein großer Motivator. Ja, so aus Liebe macht man unglaublich viele Dinge. Und so wirklich diesen Jesus vor Augen mit anderen teilen. Ja.
Ich glaube, das ist eine gute Quintessenz auch für unser Gespräch. Ich bedanke mich bei euch. Und vielleicht schließt sich hier der Kreis. Ich habe am Anfang angefangen mit diesem bekannten Spruch, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Ich glaube, den müssen wir jetzt anders ausdrücken, habe ich so das Gefühl nach unserem Gespräch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Des Menschen Wille ist nicht sein Himmelreich. Des Menschen Wille ist abhängig von dem, was der Geist ihm gibt. Und das kann ihn ins Himmelreich führen. Man müsste das ganz anders formulieren. Aber ich denke, ich habe den Eindruck, wir könnten noch lange drüber reden und uns darüber klar werden, was das eigentlich bedeutet. Aber an dieser Stelle mal vielen Dank für euren Input. Und mir ist es auch noch mal klarer geworden, was das eigentlich heißt, diesen Geist wirken zu lassen. Das ist schon ein Geheimnis. Das können wir auch nicht fassen. Und ich glaube, Gott ist das auch ganz bewusst so angegangen. Das ist gut, dass wir es nicht fassen können.
Ja, auch alles, was in dieser Richtung, auch wenn es dann auf andere Menschen geht, was so gemacht und eingefädelt ist, wirkt ja auch so.
Ja.
Und das ist eher abstoßend.